Ich möchte Ihnen im Rahmen meines Vortrages ganz kurz zuerst eine pathophysiologische Einführung geben bezüglich der Darm-Leber-Achse und der Wirkungsweise von Probiotika. Und dann möchte ich aber klinisch-praktische Beispiele mit Ihnen besprechen. Einerseits den Themenkomplex Adipositas, Fettleber, Fettleberhepatitis und andererseits das Problem der Leberzirrhose. Sie haben schon einiges über die Darm-Hirn-Achse heute gehört, aber da ist eben noch ein Organ dazwischen geschaltet, das ist die Leber. In Wirklichkeit müsste man von der Darm-Leber-Hirn-Achse sprechen und ich beschäftige mich wissenschaftlich hauptsächlich mit der Darm-Leber-Achse. Die Darm-Leber-Achse ist der anatomische und funktionelle Zusammenhang zwischen dem Darm und der Leber. Wir haben im Darm das Mikrobiom, im Darmlumen, und dann haben wir die Darmbarriere, wo das Mikrobiom schon ein Bestandteil davon ist und wo wir unterhalb sozusagen des Mikrobioms die Schleimschicht haben und dann die Schicht der Enterozyten, wie Sie heute auch schon gehört haben, die mit den Tight Junctions miteinander verbunden sind und dann das Darmimmunsystem. Wenn unsere Darmbarriere funktioniert, kommen nur wenige bakterielle Produkte in den Kreislauf und die treten eben über die Darmbarriere unter anderem hauptsächlich dann über die Pfortader, über das portalvenöse Blut ein und kommen in die Leber. Dort entsteht dann eine Reaktion auf diese bakteriellen Produkte und sie werden ausgeschieden. Wenn jetzt entweder das Darmmikrobiom und die Darmbarriere gestört sind oder die Leber in ihrer Funktion gestört ist, vor allem zum Beispiel auch die Kupferzellen nicht optimal funktionieren, dann kommen einerseits mehr bakterielle Produkte in den Kreislauf und andererseits funktioniert die Reaktion darauf nicht so, wie es sein sollte und es kann zu einer systemischen Entzündungsreaktion kommen. Das haben Sie heute auch schon gehört, das ist in ganz geringem Ausmaß auch beim Reizdarmsyndrom zu sehen, bei den Lebererkrankungen natürlich in deutlich stärkerem Ausmaß. Wie wirken jetzt Probiotika? Es gibt unterschiedliche nachgewiesene Wirkmechanismen. Es ist natürlich nicht so, dass ein probiotischer Stamm all diese Mechanismen kann, aber die Kombination, wie Sie auch heute schon gehört haben, die Verwendung eines Multispezies-Probiotikums zielt dann darauf ab, mehrere dieser Mechanismen in sich zu vereinen und eben für den Patienten nutzbar zu machen. Einerseits können Probiotika um Nährstoffe konkurrieren, um die Präbiotika. Andererseits können Probiotika Biokonversion, das bedeutet, sie können kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat produzieren und Butyrat ist wieder sozusagen der Treibstoff der Enterozyten. Sie können auch Vitamine produzieren, Sie kennen sicher alle das Vitamin K, das hauptsächlich von den Darmbakterien produziert wird, aber auch, es gibt auch Stämme, die zum Beispiel intrinsisch dann Vitamin B12 produzieren können. Ganz wichtig ist die antibakterielle Wirkung. Probiotische Keime können andere Keime durch antimikrobielle Peptide umbringen. Sie können auch Enzyme des Darms wie die intestinale alkalische Phosphatase stimulieren, die wiederum Endotoxin abbauen. Ebenso die Verbesserung der Darmbarriere, dass die Tight Junctions schließen und dann weniger über die Darmbarriere in den Körper kommen kann. Sie können um Bindungsstellen konkurrieren und sie wirken immunmodulatorisch, vor allem eben lokal im Bereich des Darmimmunsystems, wo sie zum Beispiel Mastzellen stabilisieren oder die Produktion von antiinflammatorischen Zytokinen im Vergleich zu proinflammatorischen steigern können. Jetzt eben zum ersten Beispiel. Die Adipositas, wie Sie wissen, ist ein sehr, sehr häufiges Problem. In Österreich ungefähr 15% der Bevölkerung, in den USA ca. 30% der Bevölkerung, starke Zunahme in den Schwellenländern und bei Kindern. Man könnte vielleicht provokant sagen, die Adipositas ist eine Infektionserkrankung. Dazu gibt es nämlich ein elegantes Tierexperiment. Und zwar hat man menschliche Zwillingspaare gesucht, wo ein Zwilling dick und einer schlank ist und hat den Stuhl genommen und keimfreien Mäusen transplantiert. Das ist ein zwar sehr artifizielles, aber übliches Modell, um eben die Auswirkung eines humanen Mikrobioms auf verschiedene pathophysiologische Prozesse zu testen. Und siehe da, die Mäuse, die das Mikrobiom des dicken Zwillings bekommen haben, wurden auch dick. Dann hat man die Mäuse zusammen in einen Käfig gesperrt und Mäuse fressen den Kot von sich und von anderen Mäusen, sie sind Koprophagen, und wenn man sie dann zusammensperrt und ihnen dann auch noch eine ungesunde Diät gibt, werden leider alle Mäuse dick. Also es ist der Einfluss der Diät und auch der Einfluss des Darmmikrobioms. bei der Fettleber und bei der NASH, also bei der nicht-alkoholischen Steatohepatitis, wurde in den letzten paar Jahren vor allem von einer Gruppe aus Belgien rund um Nathalie Delzenne gezeigt, dass die fettreiche Diät zu einer Störung der Darmbarriere führt, dass dadurch dann mehr Endotoxin in den Kreislauf kommt und dass das dann eine Inflammation und eine Insulinresistenz in der Leber und in den Fettzellen ausmacht. Das Ganze ist jetzt nicht nur bei den Mäusen so, sondern auch bei den Menschen. Es wurde auch schon gezeigt, dass Patienten, die eine Fettleberhepatitis haben, eine Störung des Mikrobioms haben, dass die fettreiche Diät eine erhöhte Darmpermeabilität erzeugt, wurde hauptsächlich bei Tieren gezeigt. Ebenso konnte ganz rezent vor 2 Wochen gezeigt werden, ich glaube, die Arbeit haben Sie schon bei der Frau Professor Obermeier-Pitsch gehört, dass auch die Hyperglykämie die Darmpermeabilität erhöht. Und es wurde dann wiederum beim Menschen gezeigt, dass die erhöhte Darmpermeabilität auch bei der Fettlebererkrankung vorkommt. Und das führt eben zu einer leichten, geringgradigen Endotoxinämie. Sie wissen vielleicht, hohe Endotoxinspiegel in der Sepsis führen ja eher zu Gewichtsabnahme und zur Kachexie, aber niedrige Spiegel, die man auch metabolische Endotoxinämie nennt, die zum Beispiel eben durch fettreiche Diät ausgelöst werden können, die führen zu einer Gewichtszunahme und zu einer vermehrten Insulinresistenz und zur Inflammation. Interessant ist, dass das Ganze offenbar vor Auftreten der Fettlebererkrankung schon beginnt, also mit der Adipositas. Wir haben da in Graz einmal eine Studie gemacht, wo wir Patientinnen und Patienten mit metabolischem Syndrom untersucht haben und die mussten alle eine normale ALT, also normale Leberwerte und einen normalen Leberultraschall haben. Und bei denen haben wir schon eine Dysbiose gefunden. Die Ratio von Bacteroides zu Firmicutes war Richtung Firmicutes hin verschoben und sie hatten auch eine erhöhte Permeabilität. Wir haben da verschiedene Marker gemessen. Wir haben einerseits die Patienten Zuckerlösung trinken lassen und dann die Permeabilität von verschiedenen Zuckern gemessen. Und andererseits, was jetzt ein sehr relativ etablierter Marker der Darmbarriere schon ist, das Zonulin im Stuhl und auch das Kalprotektin als Inflammationsmarker. Und eben die Patienten hatten eine erhöhte Darmpermeabilität und eine erhöhte Darminflammation. Das heißt, wir haben für Probiotika verschiedene Ansatzpunkte. Einerseits die Dysbiose, die Permeabilität, die bakterielle Translokation, die Inflammation, eventuell auch den freien Fettsäurestoffwechsel und die Energiehomöostase. Die ersten Arbeiten dazu sind jetzt auch schon einige Jahre alt, die zeigen, dass das Mikrobiom dicker Menschen mehr Kalorien aus der gleichen Nahrungszufuhr extrahiert wie das Mikrobiom schlanker Menschen. Also das, was immer wieder so als Art Ausrede gesehen wird, wenn Patientinnen und Patienten uns berichten, ich bin ein guter Futterverwerter, das stimmt auch. Es ist wirklich so, dass manche Mikrobiome deutlich mehr Kalorien aus der Nahrung herausholen können. Was gibt es jetzt zum Thema Probiotika bei Fettlebererkrankung? Leider, obwohl die Erkrankung so häufig ist, muss man sagen, noch erstaunlich wenig. Es gibt zwar eine Reihe an Studien, aber die Patientenzahlen sind gering, die Protokolle sehr heterogen und auch die verwendeten Produkte. Das ist zum Beispiel ein systematischer Review von 6 Studien mit insgesamt nur 236 Patienten und das auch im Kindes- und Erwachsenenalter. Allerdings konnte sozusagen zusammenfassend festgestellt werden, es verbessert sich die Leberwerte, es verbessern sich auch die Blutzuckerwerte, es verbessern sich die Fettwerte. In einzelnen Studien hat man auch einen positiven Effekt auf das Gewicht gesehen, aber nicht in allen. Es gibt dann noch zum Beispiel, es gibt noch eine Reihe an Meta-Analysen, das ist die aktuellste von 9 Studien mit etwas über 500 Patienten, also auch wieder nicht besonders beeindruckend, wenn man davon ausgeht, dass 10-15% der Bevölkerung dieses Problem haben. Auch da wieder eine Verbesserung auf Surrogatparameter wie Leberwerte, Fettwerte, Blutzuckerwerte und Inflammationsparameter. Aber es gibt auch Studien, die das Gegenteil zeigen. VSL Nummer 3 haben Sie schon ein paar Mal gehört heute. Da gibt es gerade im Bereich der Fettleber eher negative Erfahrungen. Es gibt eine Studie, die nach 4 Patienten abgebrochen wurde, weil sich der Fettgehalt in der Leber mittels MR gemessen in allen 4 Patienten erhöht hat. Und ganz rezent jetzt eine Studie an 19 adolescenten Adipösen, die eine Gewichtszunahme entwickelt haben. Das heißt, Die Probiotika wirken, aber wir müssen erst herausfinden, welche in welche Richtung wirken. Und dazu sind noch viel mehr Studien notwendig. Das heißt, bei der Fettleber sind Probiotika leider noch lange davon entfernt, in Guidelines aufgenommen zu werden, aufgrund der Heterogenität der Studiendaten. Außerdem sind vor allem nur Surrogatendpunkte verwendet worden, also Leberwerte. Es gibt nur ganz wenige Studien, die bisher auch noch nicht als Full Paper publiziert sind mit Biopsien. Es ist ja natürlich dann immer das Problem, wer lässt sich schon gerne dann zwei- oder dreimal Leberbiopsieren im Rahmen einer Studie. Es war auch zum Beispiel in der einen Studie, die ich letztes Jahr am Leberkongress gesehen habe, war es dann so, dass von den zu Beginn 30 eingeschlossenen Patienten nur noch 15 zur zweiten Biopsie gekommen sind. Das heißt, die Aussagekraft ist dann auch sehr eingeschränkt. Interessant ist vielleicht die Kombination mit anderen Therapieverfahren. Da gibt es schon einiges an interessanten Arbeiten. Sehr interessant ist, dass es eventuell in Verbindung mit Metformin einen positiven synergistischen Effekt gibt. Das ist auch sehr logisch. Metformin, wie Sie ja sicher alle wissen, macht bei einem gewissen Prozentsatz der Patienten sehr, sehr starke gastrointestinale Nebenwirkungen. Und das hängt wahrscheinlich von der Mikrobiomzusammensetzung ab. Und möglicherweise kann man da wirklich gemeinsame pathophysiologische Mechanismen nutzen. Wo es keinen zusätzlichen Benefit gezeigt hat, war bei wirklich massiven Therapieverfahren wie bei der bariatrischen Chirurgie oder auch wenn man eine Very Low Calorie Diet, also eine Flüssigdiät mit 800 Kalorien am Tag verwendet, ist es egal, ob man noch dazu ein Probiotikum nimmt, da ist der Effekt der Gewichtsabnahme offenbar stärker. Oder auch wieder ein Punkt, dass wir mehr mit unseren Patientinnen und Patienten sprechen, eine Arbeit aus Wien, die gezeigt haben, die wollten eigentlich den zusätzlichen Effekt des Probiotikums zeigen, hatten aber offenbar so gute Diätologinnen, die die Patientinnen und Patienten so gut bezüglich Fructosekonsum beraten haben, dass der Effekt durch die Ernährungsberatung größer war als der Effekt durch das Probiotikum. Also da ist sicher auch noch einiges drinnen, wie wir unsere Patientinnen und Patienten managen können. Nun zum zweiten Punkt, die Leberzirrhose. Leberzirrhose ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Mit einer Inzidenz von 250 pro 100.000 erkrankt jeder 400. an Leberzirrhose. Gestern sind in Paris, wo ich gerade herkomme, bei der International Liver Conference die Daten des HEPA Health Reports vorgestellt worden. Und sehr erschreckend hat mich da auf der Landkarte gleich Österreich in dunkelblau angesprungen. Österreich hat die zweithöchste Prävalenz der Leberzirrhose in ganz Europa mit mehr als 1.100 pro 100.000. 70% wissen nicht, dass sie eine Lebererkrankung haben, bevor sie das erste Mal dekompensieren. Es ist die zehnthäufigste Todesursache in den westlichen Ländern und je nach Schweregrad ist die Einjahressterblichkeit bis zu 80% hoch. Und das Schlimme ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen die Leberzirrhose-Sterblichkeit in den letzten 40 Jahren deutlich zugenommen hat. Die häufigsten Ursachen der Leberzirrhose sind in 95% der Fälle Alkohol, das metabolische Syndrom oder die chronische Virushepatitis. Alle anderen Ursachen spielen eben nur in 5% eine Rolle. Zirrhose und Mikrobiom ist natürlich auch schon seit einigen Jahren ein interessantes Forschungsgebiet. Die erste Arbeit dazu, sehr prominent in Nature publiziert 2014, hat 98 Patientinnen und Patienten aus China mit Leberzirrhose untersucht und konnte zeigen, dass es weitreichende Veränderungen gibt. Die Diversität des Mikrobioms ist vermindert und auf allen Ebenen der Taxonomie findet man weitreichende Änderungen. Und wenn man sich das auf Spezies-Ebene anschaut, sieht man, dass vor allem die Keime, denen wir gute Eigenschaften zuschreiben, wie Fecalibacterium prausnitzii oder Akkermansia muciniphila abnehmen und andere, die eigentlich im Darm gar nichts verloren haben, wie Streptococcus salivarius oder Vilonella parvula, das sind Keime, die wir normalerweise im Mund haben, deutlich zunehmen. Jetzt fragt man sich natürlich, das sind Daten aus China, sind die für uns relevant? Deswegen haben wir das in einer ungefähr gleich großen Gruppe mit 101 Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose in Graz angeschaut und konnten dieselben Ergebnisse finden. Also das Mikrobiom von Zirrhosepatienten ist deutlich verändert mit einer verminderten Diversität, mit einer Abnahme an guten Keimen und mit einer Zunahme an pathogenen Keimen. Das Ganze hat auch metabolische Auswirkungen, das wurde auch schon gezeigt. Wenn man sich die Metabolite anschaut, die dieses veränderte Mikrobiom produziert, ist das sehr, sehr unterschiedlich bei Leberzirrhose im Vergleich zu Kontrollen und auch noch einmal starke Unterschiede bei kompensierter oder dekompensierter Zirrhose. Und das geht durch alle Bereiche von den Zuckern über die Alkohole, über die kurzkettigen Fettsäuren. Alle Bereiche sozusagen der bakteriellen Metabolite sind verändert. Das heißt, wir haben bei der Leberzirrhose eben auch wieder dieses gestörte Mikrobiom, das dann zu einer erhöhten Darmpermeabilität und einem vermehrten Einstrom von bakteriellen Produkten führt, die dann in der Leber zu einer Inflammation und zur alkoholischen Lebererkrankung führen. Das heißt, die Ansatzpunkte für Probiotika in dieser Indikation wären auch wieder die Korrektur der Dysbiose, die Verbesserung der Permeabilität, die Verhinderung einer bakteriellen Translokation und die Verminderung der Inflammation. Auch bei Leberzirrhose ist es so, dass die ersten Studien zu Probiotika sogar schon aus den 60er Jahren stammen, um Komplikationen zu verhindern. Die am häufigsten untersuchte Komplikation ist die hepatische Enzephalopathie und auch Infektionen werden schon sehr lange untersucht. Das heißt, da haben wir schon deutlich mehr Literatur dazu, wie bei der Fettlebererkrankung. Es gibt auch ganz rezent von Beginn dieses Jahres einen systematischen Review und eine Meta-Analyse dazu und da konnte gezeigt werden, dass durchwegs durch diese ganzen Studien, die zum Thema Leber, chronische Lebererkrankung, Leberzirrhose und Probiotika gemacht wurden, immer eine Verbesserung der Leberwerte gefunden werden konnte, allerdings nicht immer eine Verbesserung der Leberfunktion, wenn man sich zum Beispiel das Albumin und das Bilirubin anschaut. Unsere Studie, die ich Ihnen dann nachher noch näher bringen werde, ist leider nicht aufgenommen dazu in diesem Review worden. Der Grund dafür war, dass unsere Daten wie bei vielen Studien nicht normal verteilt waren und sie deswegen die Statistik nicht rechnen konnten. Die Probiotika bei hepatischer Enzephalopathie, wie ich Ihnen schon gesagt habe, schon seit den 60er Jahren untersucht und da gibt es schon wirklich gute Studien dazu. Da gibt es einen Review aus 2015 und auch vom letzten Jahr einen Cochrane-Meta-Analyse, die sagen, dass Probiotika die Rate der minimalen hepatischen Enzephalopathie verbessert, die Hospitalisierungsrate, auch die Progression der hepatischen Enzephalopathie verhindern kann und es funktioniert auch als Primärprophylaxe. Im Vergleich zu Lactulose allerdings nicht. Lactulose ist ja der Goldstandard derzeit noch in den Guidelines für die Therapie der hepatischen Enzephalopathie und es ist ein Präbiotikum. Und die Lactulose hat gleich gute Effekte wie Probiotika. Das heißt, da könnte man sich jetzt fragen, brauchen wir jetzt dann überhaupt Probiotika in dieser Indikation? Ich sage ganz klar ja, ich betreue sehr viele Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose und wenn Sie das auch schon einige Zeit lang gemacht haben, werden Sie sehen, dass die Lactulose als Präbiotikum vom Nebenwirkungsprofil nicht als Dauertherapie geeignet ist. Die macht ziemlich starke Bauchschmerzen und Blähungen. Die Patienten können sich nie sicher sein, wann sie die nächste imperative Stuhldrangattacke haben. Sie müssen ja so viel einnehmen, dass sie zweimal weichen Stuhl am Tag haben und es ist natürlich für Patienten, die noch aktiver sind, dann ein Problem. Bislang konnte auch noch keine Verbesserung der Mortalität durch die Probiotika gezeigt werden, konnte aber durch die Lactulose auch nicht sicher gezeigt werden. Infektionen sind ein ganz wichtiges Problem bei der Leberzirrhose. Sie sind die häufigste Ursache für eine Dekompensation und auch die häufigste Ursache dann für den Tod. Sie führen auch zum Beispiel nach der Lebertransplantation zu einer hohen Morbidität und Mortalität und zu hohen Kosten. Deswegen ist es natürlich interessant zu schauen, ob Probiotika die Infektionsrate senken können. Und da gibt es sehr gute Daten von schon vor einigen Jahren von der Charité in Berlin. Die konnten zeigen, dass wenn man Probiotika perioperativ bei einer Lebertransplantation gibt, die postoperative Infektionsrate wirklich dramatisch von 48 auf 3% gesenkt werden konnte. Sehr interessant ist dazu, wenn Sie sich das dann merken für die weiteren Slides, die ich Ihnen noch zeige, dass vor allem die Infektionen, die durch Enterokokken verursacht wurden, gesenkt werden konnten. Und diese Arbeiten haben dann dazu geführt, dass ich mich auch schon vor mittlerweile 10 Jahren in London damit beschäftigt habe, ob das Immunsystem von Leberzirrhosepatienten durch probiotische Stämme verbessert werden kann. In dieser Studie haben wir ein einstämmiges Probiotikum mit einem Lactobacillus-Stamm verwendet und konnten in einer kleinen Gruppe von Zirrhotikern zeigen, dass sich die Funktion der neutrophilen Granulozyten bessert und auch das Expressionsmuster an Toll-like-Rezeptoren sich wieder verbessert. Aus diesem Grund haben wir dann in Graz eine große randomisierte, placebo-kontrollierte Studie durchgeführt. Wir haben dieses Probiotikum dafür ausgewählt, weil wir ja schon wussten, dass wir möchten, dass das Probiotikum antibakterielle Eigenschaften hat, dass es die Darmbarriere stärkt und dass es einen positiven Effekt auf die Inflammation hat. Und es wurde dann eben gemeinsam mit dem Institut Allergosan ein Produkt entwickelt, das wir dann für diese Studie testen konnten. Wie Sie auch schon in den vorigen Vorträgen gehört haben, wichtig ist immer eine hohe Keimzahl. Wir hatten 2,5 mal 10 hoch 9 Coloniforming Units pro Gramm Produkt. Und das wirklich Tolle an unserer Studie war, dass wir bei einer 6-monatigen Gabe eines Multispezies-Probiotikums im Vergleich zu Placebo eine signifikante Verbesserung des Child-Pugh-Scores erzielen konnten. Für die Nicht-Hepatologinnen und Hepatologen, der Child-Pugh-Score ist ein Composite-Score aus Laborparametern, Vorhandensein von hepatischer Enzephalopathie und Aszites, ist schon sehr alt, ist auch fürs chirurgische Setting in den 60er Jahren entwickelt worden, um die Prognose von Patienten mit Leberzirrhose einzuschätzen und ist noch immer einer der wichtigsten Scores für uns, weil er wirklich sehr gut anzeigt, wie hoch das Sterblichkeitsrisiko der Patienten ist. Und wir konnten in der Probiotika-Gruppe bei deutlich mehr Patientinnen und Patienten den Child-Pugh-Score verbessern als in der Placebo-Gruppe. Und nach der Entblindung haben wir dann auch festgestellt, dass wir in der Probiotika-Gruppe signifikant weniger Dropouts hatten als in der Placebo-Gruppe. Insgesamt hatten wir 12, das ist wenig für eine Studie mit über 100 Patienten, mit sehr schwerkranken Patienten. Und es war nur ein Dropout aus der Probiotika-Gruppe, alle anderen waren in der Placebo-Gruppe. Und deswegen sehen Sie da auch sozusagen ein Loch, deswegen sind da oben mit den schlechten Scores keine Patienten, weil die sind alle aus der Studie ausgeschieden, bevor die Studie beendet war. Das hat uns natürlich dazu geführt, dass wir uns die Lebensqualität anschauen. Wir haben das gemacht mit dem bekannten SF36-Fragebogen und konnten tatsächlich in einzelnen Domänen eine Verbesserung der Lebensqualität sehen. Meine Studienmitarbeiterin hat gesagt, die Patienten haben sich einfach fitter gefühlt und sind wieder mehr gerne hinausgegangen und haben sich mit Freunden getroffen. Und genau das sehen wir auch. Also die Vitalität hat zugenommen, die sozialen Funktionsfähigkeit und die körperliche Rollenfunktion. Die Patientinnen und Patienten waren einfach besser beisammen. Wir konnten natürlich dann auch Effekte auf das Immunsystem feststellen. Wir konnten einen leichten Anstieg von Neopterin zeigen, nicht so hoch, dass es in irgendeinen gefährlichen Bereich kommen würde, aber so, dass es eine Verbesserung der humoralen und der zellulären Immunabwehr bedingt. Wir haben Verbesserungen im Bereich der neutrophilen Granulozyten, im Bereich der Monozyten gefunden. Wir haben auch einen Trend zu weniger Infektionen gefunden, das war aber nicht statistisch signifikant, weil es sehr wenige Infektionen insgesamt waren. Und wir haben uns natürlich dann auch angeschaut, was ist der Effekt auf das Darmmikrobiom. Und wir konnten da eine Verbesserung der Dysbiose sehen. Und eben, wie ich vorher erwähnt habe, hat besonders herausgestochen die Verbesserung der Dysbiose im Bereich von Enterococcus. Wir haben eine signifikante Abnahme von Enterococcus-Stämmen gehabt. Die probiotischen Stämme kommen im Stuhl an, das war auch sehr wichtig, weil das ist nicht für alle Produkte gezeigt, dass wir das eindeutig zeigen konnten, dass die Stämme, die wir den Patienten oben zum Trinken geben, auch wirklich im Stuhl ankommen. Und wir haben dann auch zwar nicht signifikante, aber doch relevante Veränderungen, zum Beispiel eine Erhöhung von Fäkalibakterien Prausnitzii gefunden und eine Abnahme an Ruminococcus. Bezüglich der Darmpermeabilität haben wir uns ein bisschen schwer getan, weil die Leberzirrhose zwar mit einer erhöhten Darmpermeabilität einhergeht, aber gleichzeitig auch die Darmoberfläche abnimmt, weil die Wili-Kryptenratio abnimmt und daher die meisten unserer Parameter nicht funktionieren, weil wenn ich weniger Zellen habe, die zwar insgesamt pro Zelle mehr Zonulin produzieren, habe ich am Ende gleich viel wie am Anfang. Deswegen haben wir uns dann beholfen, dass wir uns nur die Patientinnen und Patienten angeschaut haben, die zu Beginn eine kompensierte Leberzirrhose hatten. Und da sehen wir eine deutliche Verbesserung der Darmbarrierefunktion. Und zwar hatten zu Beginn nur 8% der Patienten ein normales Zonulin und am Ende dann 27%. Ist natürlich noch ausbaufähig, aber es ist schon einmal ein guter Anfang. Besonders wichtig ist es so, ist es bei der Leberzirrhose in der Hinsicht, dass auch noch andere Faktoren wie Medikamente das Mikrobiom negativ beeinflussen können. Wie der Primaris Rabl Ihnen schon vorher erklärt hat, sind ja Protonenpumpenhemmer und Antibiotika die Medikamente, die den stärksten Einfluss haben und gerade die Medikamente sind häufig bei Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose. Das heißt, in diesem Setting sind wir auch gerade dabei, da läuft gerade eine Studie, um die Nebenwirkungen von Protonenpumpenhemmern einzuschränken, versuchen wir, dass das jetzt durch Probiotikagabe zu machen. Und zum Schluss jetzt noch ganz kurz ein Ausblick. Das ist auch eine sehr gefürchtete Komplikation der Leberzirrhose, das hepatozelluläre Karzinom. 3 bis 4 von 100 Zirrhotikerinnen und Zirrhotiker pro Jahr bekommen ein hepatozelluläres Karzinom. Und meistens erwischen wir die Tumore erst in einem Stadium, wo sie nicht mehr kurativ behandelbar sind. Auch da gibt es die Hypothese, dass die Darm-Leber-Achse eine wichtige Rolle in der Pathogenese spielt, dass eben der bakterielle Overgrow, die erhöhte Darmpermeabilität zu bakterieller Translokation führt und dass das dann einerseits direkt karzinogene Effekte haben kann oder über das Immunsystem, über die Kupferzellen das Tumorwachstum anregen kann. Es gibt noch relativ wenig zum Mikrobiom und HCC. Es gibt eine ältere Arbeit aus der Türkei, die interessanterweise zeigt, dass in Proben von hepatozellulären Karzinomen nicht nur, wie man erwartet, eukaryonte DNA, also menschliche DNA drinnen ist, sondern auch 16% bakterielle DNA und auch ein relativ großer Anteil, nämlich 1% Archaeen-DNA drinnen ist. Also es könnte auch da, so ähnlich wie beim Kolonkarzinom und den Fusobakterien, vielleicht wirklich einen pathophysiologischen Zusammenhang direkt mit Bakterien geben. Auch Veränderungen im Darmmikrobiom, wie zum Beispiel hohe E. coli-Counts, wurden mit dem HCC in Verbindung gebracht und es läuft gerade eine Studie dazu, um dieses Thema näher zu beleuchten. Und in einem rezenten Review, der auch vor ein paar Wochen erschienen ist, haben die Autoren eben festgehalten, dass sie Probiotika in der Prävention für das hepatozellulären Karzinoms für eine sehr gute Indikation halten, um eben diese gestörte Darm-Leber-Achse anzugreifen. Ich persönlich glaube, dass es auch im Nebenwirkungsmanagement einen großen Stellenwert hätte. Wir verwenden ja Tyrosinkinasehemmer dann in der Therapie, die sehr häufig massiven Durchfall machen. Und da ist es natürlich auch interessant, Probiotika zum Nebenwirkungsmanagement zu verwenden, damit die Patienten dann überhaupt die Chance haben, die volle Dosis der Therapie und damit auch den vollen Effekt haben zu können. Damit bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, dass Mikrobiomveränderungen bei Lebererkrankungen typisch sind. Die Dysbiose, die Abnahme von guten Keimen und die Zunahme von pathogenen Keimen, dass das zu einer Barrierestörung, zur bakteriellen Translokation und zur Inflammation führt und dass das mit Komplikationen vergesellschaftet ist. Probiotika sind in diesem Feld sicher. Sie sind wirksam in einzelnen Indikationen, in anderen ist noch Studienbedarf. Und ich finde, das ist eine sehr interessante prophylaktische und auch therapeutische Strategie. Allerdings haben wir noch einiges zu tun, bis das wirklich sozusagen vollkommen in den Guidelines und im Standard ankommt. Wir müssen die optimale Zusammensetzung, die Dosis, die Dauer und auch den Anwendungszeitpunkt genauer definieren. Es ist auch sicher die Suche nach Next Generation Probiotics angesagt, also Keimen, die jetzt nicht aus den Stämmen Lactobacillen bifidobakterien kommen, sondern vielleicht eben Fäkalibakterien, Prausnitzii, Stämme oder Akkermansia muzinophila, die allerdings sehr, sehr schwer zu applizieren sind, weil sie anaerobe Stämme sind. Daher brauchen wir da noch weitere klinische Studien. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.